Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es war doch schon einige Zeit vergangen, dass wir uns nicht gesehen haben. Und vor 2 Wochen hat unser Gastsprecher Frank Simon uns hineingeführt in die Endzeit und hat für mich wirklich eine Steilvorlage und hat für mich bestätigt, weil ich habe schon lange auf dem Herzen das Brief des Judas, der Judasbrief mit uns zu durchgehen. Und ist ein kleines Buch, 25 Verse, 603 Wörter, kannst du in 10 Minuten oder in 5 Minuten, je nachdem wie schnell du liest, das Ding schnell runterraderst. Ich kann auch natürlich nur ein Predigt davon machen, aber das ist nicht, was ich tun möchte, sondern ich möchte, dass die Gemeinde nahrhaft die Predigt durchkauen. Deswegen wollen wir nicht nur Vers bei Vers, sondern ich versuche, soweit das geht, auch Wort bei Wort. So, das wird dann für uns ein paar Wochen mit Judasbrief beschäftigen. So, ich ermutige euch, diese ein Kapitel in den nächsten paar Wochen durchzukauen, die Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, und dann wollen wir wirklich sehen, wie wichtig dieses Wort ist, weil wir wissen in der Tat, dass schwierige Zeiten, oder? Vielleicht sogar, dass wir schon mittendrin in schwierigen Zeiten. Die Propheten haben das schon rausgesagt. Und interessant auch, was unser Herr, unser Messias, das gesagt hat. Lukas 21, 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, die Endzeit, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wir sollen nicht hier so rumlaufen, sagt Jesus, sondern eure Häupter emporheben. Wissen, sagen, hey, meine Erlösung naht, ich darf nach Hause kommen. Ich bin nicht lebensmüde, wenn ich über Himmel spreche. Aber das ist unser Zuhause. Ich hoffe, ihr freut euch. Weil diese Welt ist nicht dein Zuhause. Auch wenn du Deutscher bist. Auch wenn du dein Häusle hast. Ist das nicht dein Platz. So wie klein war dieses Film E.T., kennt ihr noch? Ja? E.T. nach Haus. Du bist ein Extraterrestrischer. Ich so, ja, in dem Sinne, ja, du gehörst ja nicht zu dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Du bist nicht von hier. Du bist im Herzen Gottes geboren. Gott hat dir neues Leben geschenkt. In dir ist neues Leben. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann hast du eine Heimat im Himmel, sagt Paulus. Eure Erlösung naht. Das hat Gott vorausgesagt. Ja? Nochmal hier, können wir nachlesen, 2. Thessalonicher 2, 3. Denn, so, das ist dann, dieser Tag kommt nicht, die Endzeit, die Ankunft des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist. Dass Menschen dann vom Glauben abfallen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Judasbrief jetzt durchkauen, weil Abfall ist im Anmarsch. Menschen vom Glauben abfallen. Und deswegen dieses Buch ist ein wichtiges Buch jetzt in der Endzeit, weil das ist ein Kämpferhandbuch für Gläubige. Gibt dir die Erinnerung, dass unser Glaube ist nicht ein Spielplatz ist, sondern ein Kampfplatz. Ein Aufruf, auf der Hut zu sein, sich zu wappnen. Seid ihr bereit, in den Ring einzusteigen? Ich bin gekommen eigentlich ja zum Gottesdienst nicht um kämpfen. Gott sucht einen Freiwilligen. Du bist schon auf der Liste. So, die Frage ist nicht, ob du ein Soldat bist, bist du. Die Frage ist, bist du ein guter Soldat oder nicht? Soldat bist du, aber es gibt einen schlechten und einen guten. Und du möchtest ein guter Soldat sein. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Einfach nur schon, das liebe ich hier bei Elberfeld, weil das ist ja auch im Originaltext, ja. Obwohl das Wort Knecht ist eigentlich nicht als zweite, sondern als vierte, weil Judas und dann kommt der Genitiv Christi Jesu, Sklave. So ist dann im Griechischen. So, die Betonung ist, okay, Judas, aber die Bedeutung ihm schon hier, Knecht Jesu Christi, aber er hält Jesus ganz hoch. Und dann bin ich hier nur der Sklave. Aber Bruder von Jakobus. Obwohl hier Fun Facts in dem Sinne, Jakobus, der ja auch Jakobusbrief geschrieben hat, ist der Bruder von Judas. Und beide sind was? Die Halbbrüder von Jesus. Sie haben alle gleiche Mama, Miriam, also Maria. Aber Jesus ist natürlich nicht von Josef entstanden, sondern von Gott, der Vater, entstanden. Den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt, andere Übersetzung sagt, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reicher zuteil. Reichlich. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen. So, das ist jetzt hier die Absicht des Briefes. Für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. So nochmal hier, der Beweis, wer Judas ist, in Matthäus 13, 55, 56. Damals waren sie nicht gläubig, als Jesus noch lebte. Ist er nicht Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, und jetzt kommt, seine Brüder Jakobus, der Jakobusbrief geschrieben hat, und Josef und Simon und Judas. Judas ist der Jüngste von den Söhnen. Und Schwestern, also mindestens zwei, vielleicht auch drei, wir wissen nicht, weil das nicht namentlich gesagt wird, sind sie nicht alle bei uns. So, das ist die Fun Facts über Judas und Jakobus, Halbbrüder von Jesus. Lass uns anschauen hier, der erste Punkt, die Armee. Du und ich, nochmal Vers 1, den Berufenen in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Ich möchte zuerst mit den Berufenen hier anfangen, weil das sind nicht nur diejenigen, die sich bekehrt haben. Wenn du denkst, ja, weil das ist bedeutsam, dieses Wort Berufenen ist bedeutsam, warum? Das sind diejenigen, die auf Gottes Ruf geantwortet haben. Okay? Das ist ein Unterschied. Nicht nur der Ruf zur Rettung, ja, ich habe mir die Hände aufgehoben, ja, ich habe Jesus angenommen, das ist hier nicht gemeint. Sondern diejenigen, die sich verpflichtet, Gottes Willen zu tun. Und das ist ein großer Unterschied. Ich habe mich bekehrt oder ich verpflichte mich, ich verschreibe mich, den Willen Gottes in meinem Leben zu tun. Und diese Berufung ist das gemeint. Darf ich mal was sagen? Ich sage mal auch jetzt in diesem Gespräch, ich bin hier nicht, um euch die Ohren zu kitzeln, das, was ihr gerne hören möchtet, sondern ich möchte das sagen, was das Wort Gottes sagt. Weil es ist wichtig, wenn ihr nicht dem Willen Gottes verschreibt, dann sagt die Bibel, ihr seid keine Jünger. Okay? Seid ihr mit mir? Du kannst gläubig, du kannst Jesus angenommen, aber wenn du dein Leben nicht dem Willen Gottes verschreibst, dann ich bin mit Haut und Haaren, ich bin all in mit Gott, bist du kein Jünger. Dann bist du hier nicht dabei. Ja, als Berufenen nicht dabei, weil du bist nicht gehorsam in dem Punkt. Ja, du hast, wie gesagt, du hast vielleicht eine echte Entscheidung für Jesus getroffen. No doubt about it, aber trotzdem bist du ungehorsam. Warum? Weil du nicht hingibst dem Willen Gottes für dein Leben. Du demonstrierst keine Jüngerschaft. Du tust nicht, wozu du gerettet worden bist. Weil die Rettung hat ein Ziel, die Rettung hat eine Absicht. Berufung hat immer eine Absicht, eine Bestimmung, ein Ziel. Ja? Berufung hat immer einen Zweck. Wozu? Wozu bist du berufen? So gesagt, nur da, ja, um dieses Bild nochmal, ist es wohl auch zwar schön, ja, gesagt, berufen nur, um am Liegestuhl zu liegen, dafür ist nicht Jesus Christus gekommen, für dich zu sterben. Das wäre zu schade. Dass wir mal Zeit der Ruhe brauchen, ist doch keine Frage. Ne? Gott hat uns ja auch Sabbat gegeben, ist doch klar. Aber Jesus hat sein Blut für dich vergossen, weil er ein Ziel hat mit dir. Berufung. Und dann zweitens, die in Gott, dem Vater, geliebt oder geheiligt, in manchen Übersetzungen ist dann geheiligt, und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil Heiligung ist das, wenn wir den Absichten Gottes unterwerfen. Dann sind wir im Prozess der Heiligung, stimmt's? Die Berufenen werden geheiligt und geheiligt werden verherrlicht. So hat Paulus immer seine Theologie aufgebaut. Von der Berufung, dann sind wir in diese Veränderung geliebt, aber dann auch verändert, geheiligt, weil diese bewirkt Veränderung in unserem Leben. Deswegen, ich glaube wirklich, wenn du den Absichten Gottes für dein Leben unterwirfst, verändert Gott dein Leben. Du kannst nicht so bleiben, wie du bist. Hat er auch nicht vor. Er möchte dich verändern in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist sein Ziel. Stimmt's? Römer Kapitel 8. Vers 27. So, du bist mit einem Zweck berufen. Da ist eine Absicht dahinter. Und jeder möchte immer hier dieses Wort natürlich hören. Und in Jesus Christus bewahrt sind. Oh. Ja. So wie, ich habe ja eine Feuerversicherung abgeschlossen. Das ist jetzt nicht für Leute, die nichts tun, Leute, die nur so rumsitzen, sondern wirklich hingegeben. Ich weiß, wozu Gott mich gerettet hat, diese Berufung zu leben. Und dieses Wort bewahrt, ihr merkt schon, dass er den grammatischen Satz in Perfektform geschrieben. Was bedeutet das? Das ist Zeit, in der Vergangenheit etwas geschehen, dass Gott, als du zum Glauben kamst, Gott anfängt dann dein Leben zu bewahren, zu behüten, zu beschützen. So, hier ist immer Gottes Engagement zu sehen, aber was Schöne ist, bei Perfekt, es geschieht in der Vergangenheit. Was noch? In Gegenwart, aber nicht nur in Gegenwart, sondern auch in Zukunft. Deswegen, wenn du das liest, Gottes Engagement in Perfektform, dann weißt du Gottes Treue. In der Vergangenheit, in deinem Leben, jetzt und bis wir in den Himmel sind. In Christus Jesus bewahrt. Ja. Er, der gutes Werk angefangen hat, was hat er gesagt? Er will es vollenden bringen. So ist dein Gott. Aber nur, wenn du dem Willen Gottes verschreibst. Das ist ja, wir denken immer so, ah ja, es ist so, ist easy going und so ist Christsein, ja. Nee. Muss ich wirklich sagen, ist nicht für jeden. Dann muss aber wirklich, wie Paulus sagt, ist zwar gerettet, 1. Korinther Kapitel 3, aber du baust dein Leben mit Holz und Heu und Stroh. Gerettet? Ja. Was hat er? Aber wie? Durchs Feuer. Alles verbrannt, alles weg. Du bist im Himmel, ja. Aber du stinkst nach Rauch. Hast nichts. Das ist ein jammervolles Leben, so zu leben. Das am Ende vor Gott zu stehen, mit leeren Händen. Gerettet, ja, klar, du bist im Himmel. Aber du wirst heulen, vor Gott stehen. Klar, die Bibel sagt, er wird alle Tränen von deinen Augen abwischen. Das macht er. Aber nachdem du gesehen hast, was möglich wäre, wie dein Leben aussieht auf dieser Erde, dann sagst du, wie blöd bin ich denn? Ich hätte das und das und das und das. Das, was möglich wäre bei Gott. Und dann siehst du, du hast dein Leben nicht all in, nicht dem Willen Gottes verpflichtet. Dann siehst du da und sagst, Mann, wie blöd. Vers 2. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlich zuteil. So, nichts. So, ich möchte das wirklich hier unterstreichen. Nicht, absolut nichts in deinem Leben. Von geistlichen Standpunkt her wird Gott gefallen. Solange du nicht Empfänger seiner Barmherzigkeit bist. Erst wenn du seine Barmherzigkeit empfangen hast, kannst du Gott gefallen. Und diese Barmherzigkeit ist nicht nur für die Vergangenheit, sondern täglich. Ich kenne ja dieses alte Lied, oder? Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Neu jeden Morgen. So, wenn du weise bist, dann gehst du auf den Knien und bittest Gott täglich um sein Erbarmen. Stimmt's? Herr, lass es regnen in meinem Leben. Lege deine Barmherzigkeit auf mein Leben. Jeden Tag neu. Und Friede. Shalom. Ja? So, wir empfangen Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben. Und dann ist ja mit der Absicht, damit wir Gottes Willen in unserem Leben erfüllen. So mit der Absicht. Und diese Friede, ja, jeder möchte immer Frieden haben, aber die tun nicht den Willen Gottes. Das ist immer für mich schwierig. Ja. Du gehorchst nicht, deswegen erlebst du nicht diese Friede. Von Barmherzigkeit dann kommt Friede. Und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Nur eine Bemerkung, diese Übersetzung, Barmherzigkeit und Friede und Liebe, als ob das ist alle drei immer reichlich zuteil. Aber im Griechischen ist das nicht so. Barmherzigkeit und dann eigentlich gibt es kein Und, sondern Barmherzigkeit, Friede und dann kommt Und, Liebe. Werde immer reichlich zuteil, dieser immer reichlich zuteil ist in Singular. Sonst wäre ja Barmherzigkeit und Friede und Liebe werden euch immer reichlich zuteil, aber dieser reichlich zuteil wird in Plural geschrieben, aber das ist nicht in Plural geschrieben, das ist in Singular geschrieben. Also nur die Liebe wird immer reichlich zuteil, ein paar Fun Facts, die dahinter kommen. Und was Judas hier schreiben möchte, ist eigentlich nur so. Es geht nur durch die Barmherzigkeit Gottes. Ohne Barmherzigkeit Gottes kannst du nicht machen. Erst wenn du Empfänger seiner Barmherzigkeit bist und dann bereit, nachdem du verstanden hast, oh, ich habe die Gnade Gottes erlebt in meinem Leben. Jetzt will ich mich hingeben, dem Willen Gottes für mein Leben zu tun. Dann erfahre ich diese Liebe immer mehr. Es ist schwierig für Gott, ja, wenn du ungehorsam bist, dem Willen Gottes für dein Leben nichts zu tun, kann Gott seine Liebe in dein Leben nicht vermitteln. Er liebt dich, ja natürlich liebt er dich, aber er kann diese Liebe nicht vermehren in deinem Leben, wenn du ungehorsam bist. Macht Sinn? Ich hoffe, das ist jetzt klar so, deswegen möchte ich einfach nicht nur einfach jetzt die Bibelvers, sondern wirklich versuchen, das auseinander zu brechen, sodass ihr wirklich die Golden Nuggets bekommt aus diesem Text. Und jetzt kommt der Auftrag. Vers 3. Geliebte. Fangen wir mit dem Geliebte an. Ja, Gott liebt alle Menschen, klar. Oder? Es gibt niemanden, den Gott nicht liebt. Aber wenn er hier sagt, Geliebte, dann spricht er über diejenigen, die diese wichtige Tatsachen getan haben, nämlich die Liebe Gottes empfangen haben. Dann gehörst du zu diesen Geliebten. Weil hier erfährst du die Segnungen der Bündnis Volk. Weil Gott schließt einen Bund mit dir. Durch diese Bundesbeziehung erlebst du Segnungen. Stimmt's? Und das Wort Geliebte, das ist so ein wichtiges Punkt hier. Ich sage, hey, erinnere dich, ich sage, Gott hat einen Bund mit mir geschlossen. Jesus beim Abendmahl, erinnert euch? Ist der neue Kelch in meinem Blut, der neue Bund. Gott schließt einen Bund mit dir. Und wenn Gott einen Bund mit dir geschlossen hat, dann wird er dich nicht versäumen noch verlassen. Er ist immer bei dir. Von seiner Seite aus ist es immer super. Die Frage, erfüllst du den Vertrag, den Bund, den du auch mit ihm geschlossen hast? Und deswegen, das gilt, dieses Wort Geliebte, nur für ernsthaften Gläubige. Stell dir doch mal eine Frage. Bist du ein ernsthafter Gläubiger? Erfüllst du deinen Bund mit Gott. Weil wir erwarten immer, dass Gott immer seinen Teil tut, ne? Herr, segne mich, versorg mich, bla bla. Aber erfüllst du auch deinen Teil, deinen Bund mit Gott? Lebst du, wie er das möchte? Verschreibst du dich wirklich diese Berufung, diese Absicht Gottes für dein Leben? Weil in der Endzeit, in dieser Zeit des Übergangs, von diesem Zeitalter, in dieser kommenden Zeitalter, die vor uns liegen, wird ein Abfall geben. Ja? Die Menschen entfernen sich von der einfachen Lehre, sagt Judasbrief. Da ich mit allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen. Für den ein für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Das Wort kämpfen hier ist epagonizomai. Das Wort Agonie ist drin. Ja? Wisst ihr, was Agonie ist? Wir sind ja mitten beim Olympiade. Das ist eine Sportsprache hier. Jemand, der wirklich bis zum Umfallen ringen. In der antiken Olympiade wirklich gegenüber versuchen, runterzudrücken. Ein Athletik, die bis zur Qual. Ja, manchmal siehst du, wie die ganzen Muskeln. Ja? Kämpfen für den Glauben. Du wirst Gottes Schlachten nicht aus dem Sofa ausrichten. Ja? Das ist ja viele Christen im Westen das gerne tun. Ja, in deinem Lazy Boy oder deinem Stressless, je nachdem, was für ein cooles Sofa du hast zu Hause. Und dann lass berieseln mit Soaking Music. Und dann so wird dein Glauben nicht gekämpft. Auftanken, ja, no problem. Aber die sagen jetzt zu kämpfen. Für den Glauben. Das Wort den Glauben, das ist ja nicht nur so irgendwie, ja, Glaube oder was du glauben willst, Sache, sondern den Glauben, das ist diese überlieferten Glauben, die Apostellehre. Das, was Jesus lehrt, was die Apostel auch, Apostel in ganze Briefe liest, das, was die Apostel predigten in Apostelgeschichte, ist eigentlich ziemlich basics. Dass Jesus Christus der Herr ist, dass er auferstanden ist, dass er geboren ist von der Jungfrau Maria, lebt als Mensch auf dieser Erde ohne Sünde, wahrer Gott, wahrer Mensch, gekreuzigt für deine Sünde, meine Sünde. Er starb ein sündloses Sterben und am dritten Tag ist er auferstanden. Aufgefangen im Himmel, sitzen zu Rechten des Vaters und er kommt bald wieder. Das ist dein Glaube. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nicht tausend Wege. Auch wenn das nicht da draußen politisch korrekt ist. Ist mir egal. Meine Bibel sagt, es gibt nur einen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht einen Weg, ein von vielen Wegen. Und wenn wir anfangen, da rumzueiern, dann haben wir gemerkt, oh. Aber da sind wir standhaft, wir können nicht sagen, vielleicht ist es jetzt so. Aber da können wir nicht abrücken. Auch die Unfehlbarkeit der Bibel. Weil ohne Bibel wirst du Gott nicht kennenlernen. Du brauchst die Wahrheit des Wortes Gottes. Es gibt so einige grundlegende Lehre, die sagen, wir können dann davon nicht abrücken. Und dafür sollen wir kämpfen, sagt Judasbrief. Und jetzt kommt der Feind. Mein letzter Punkt. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. So. Merkt man schon hier diese einige Punkte, die wir dann über diese Feinde, die wir dann sehen werden, nämlich, die sind arglistig. Ja? Sind eingeschlichen hier. Heimlich eingeschlichen. Das sind wirklich die Agenten des Feindes. Ja? Sie geben vor, Christen zu sein. Und Jesus warnte schon, die sagen, sie kommen. Das sind Wölfe in Schafpelz. Als Paulus sich verabschiedet von den Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, am Strand von Milet, das ist natürlich so, also ich stelle mir vor, was schön, so, oh, da irgendwo Griechenland, da, ne, schöne Strand, und dann verabschiedet er sich, Paulus, und dann sagte er, du oder ihr, wenn ich weggehe, die Wölfe werden kommen und euch zerreißen. Jesus sagt das, die Apostel sagt das und Judas sagt, jetzt sind sie drin. Wir werden dann auch im Laufe der die Serie dann sehen, dass sie sogar Teil im Gemeindeleben, sogar in Abendmahl teilnehmen und so weiter und so fort. Heimlich eingeschlichen. Und da steht, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Und jetzt kommt, hey, es gibt ein Gericht und dieses Gericht kommt. Ja? Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Weil in dieser Endzeit, Gott sagt, dass er anfangen oder beginnen wird, das Gericht auszugießen. Bis zur Vollendung, dass wirklich seinen verzehrenden Zorn ausgießen in der Endzeit. Man kann nicht über Gnade sprechen, wenn man nicht über Gericht spricht. Stimmt's? Weil wir hören nicht gerne über Gericht. Wir müssen über Gericht sprechen. Warum? Weil das offenbart seine Liebe ist. Ne? Wie jetzt? Gericht offenbart Gottes Liebe? Natürlich. Was ist das beste Beispiel für Gericht? Als Gott seinen einzigen Sohn am Kreuz von Golgatha sein Gericht über ihn ausgeübt hat. Das Gericht, was eigentlich du und ich verdient haben. Stimmt's? Und Gott gießt seinen Zorn aus auf seinen Sohn. Als Beweis, dass er dich und mich liebt. Weil wir schmälern Gottes Gnade, wenn wir nicht über Gericht sprechen. Gericht ist die Offenbarung der Gnade Gottes. Wenn Gott damals seinen Zorn ausgegossen hat über seinen einzigen Sohn, dann wird am Ende auch Gottes Zorn geoffenbart über Menschen, die diese Liebe ausgeschlagen haben. So, wir sind dann gottlos. Ja? Denn gewisse Menschen haben sie heimlich, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose. Was bedeutet das? Sie sind überhaupt nicht Gott ähnlich. Ja? Sie behaupten, zu Gott zu gehören, aber sie sind eigentlich nicht wie Gott. In ihrem Denken, in ihrem Reden, in ihrem Handeln, überhaupt nicht göttlich, ohne Gott, Gottlose. Interessant, dass Judas benutzt dieses Wort gottlos sehr oft. Er mag irgendwie dieses Wort anscheinend. 6 Mal in 25 Versen benutzt er gottlos, 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 Gottlosigkeit. Wollen wir dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen anschauen. Und sie sind Manipulatoren der Gnade. Diese Menschen, lesen wir hier, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Ja. Unzüchtigkeit. Unmoralisch. Menschen, die nur nach dem, wie sagt man das? Sinnen. Nach 5 Sinnen. Menschlichen 5 Sinnen. Leben. Gesteuert nach Lust und Laune. Weißt du, was ihr Mantra heißt? Alles ist Gnade. Du bist doch aus Gnade gerettet. Alles ist gut. Gott drückt schon sein Auge zu. Ist doch gnädig. Du bist gerettet von altem Leben zu etwas. Stimmt's? Nicht gerettet, damit du so weiterlebst, wie du lebst. Und deswegen, du kannst nicht so leben. Ja? Sie werden sogar Heilige Schrift benutzen, um ihre Unmoral zu bekräftigen, zu legitimieren. Ja, deswegen gesagt, okay, umso mehr müssen wir bibelfest sein in dieser Endzeit. Und dann zum Schluss hier, sie verleugnen Christus und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. 2 Worte dort. Sie verleugnen Gott, dem Vater, den Herrscher Gott und den Herrn Jesus Christus. Das Wort verleugnen dort ist in Passivform, nicht in Aktivform, sondern in Passivform im Griechischen. Das bedeutet, etwas veranlasst sie zu verleugnen. So. Es ist eine kognitive Sache. Es ist nicht so, ja, dass sie irgendwie fehlgeleitet oder, oh, sie sind uninformiert. So, deswegen verleugnen sie. Ja. Sie haben nicht nur einen Fehler gemacht. Oh, vielleicht haben sie nicht verstanden. Nein. Es ist ein bewusst. Sie wollen so leben. Ja, deswegen, wenn du dann Judas Brief liest, es gibt kein Umkehr für sie. Das Gericht wird vollzogen. Da ist kein Umkehr für diese Leute. Warum? Weil sie tatsächlich in Rebellion leben. Gegen Gott, gegen seine Autorität und auch nachher dann lesen wir dann, wie das ausartet in alle möglichen Instanzen. Diese Verlangen nach Sinnlichkeit, das ist die Ursache, dass sie dann so leben. Sie begehren das und dann auch gegen Gott, alles nur für sich. Klingt versprechend für erste Predigt. Die Frage nochmal, bist du bereit, in den Ring zu steigen? Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Das sind nur die ersten vier. Nächste Woche starten wir ab Vers 5. Mal schauen, 7 vielleicht. Und dann wollen wir alles unterbrechen in kommenden Wochen. Und schließen natürlich dann herrlich mit Vers 25. Seid ihr dabei? Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Vater, dass hier in dieser Endzeit wir beten, dass ich bete jetzt für meine Geschwister, für eine neue Ernsthaftigkeit. Herr, wir wollen nicht so weiter leben wie gewisse. So gewissermaßen locker, flockig, unernsthaft, uns nicht mit Haut und Haaren hingegeben, deine Absichten, Herr, aber du hast uns gerettet, erlöst, befreit, wiederhergestellt, mit einer Absicht, mit Bestimmung. Wie dein Wort sagt, mit heiligem Ruf hast du uns berufen, zu etwas, Herr. Und so bete ich, dass du jeden hier, der diese Predigt jetzt hört, auch später online anschaut, eine neue Ernsthaftigkeit, sich zu verschreiben, dem Willen Gottes zu tun. Nicht passiv leben, sondern wirklich dir nachfolgen, ein Jünger Jesu zu sein. Dass wir Empfänger deiner Barmherzigkeit sind, dass wir deinen Frieden jetzt erleben. Und jetzt bete ich auch bitte, dass deine Liebe immer reichlich zuteil, immer wachsen in dem Leben meiner Geschwister hier. So, ich möchte euch nochmal jetzt zum Schluss herausfordern, wirklich, sei ein ernsthafter Gläubiger. Bist du wirklich der Berufung, der Bestimmung, Willen Gottes für dein Leben beschrieben? Wenn nicht, heute ist Zeit, das festzumachen mit Gott. Geh nicht nach Hause, bevor du das wirklich festgemacht hast. Gesagt, jetzt will ich Jesus nachfolgen. Mit ganzem Herzen. Danke, Herr, dass du jeden jetzt segnest. In Jesu Namen. Amen.